Bevor ich anfange, dürfen alle Nichtwähler jetzt in den Kindergottesdienst gehen. Ja, genau, das sind jetzt die Teildiskussionen, genau, ab wann man denn wählen darf. Wie war das nochmal gleich genau? Ja, liebe Gemeinde, heute ist ein spannender Tag, das haben wir gerade schon gehört. Als Bürgerinnen und Bürger dieses Bundeslandes, dieses schönen Bundeslandes Hessen, sind wir aufgefordert, eine neue Landesregierung zu wählen, beziehungsweise ein neues Landesparlament, einen neuen Landtag, der dann auch die Regierung wählt. Wir sind als Bürgerinnen und Bürger dieses Bundeslandes aufgefordert, an der Umgestaltung der Verfassung unseres Bundeslandes mitzuwirken im Rahmen eines Volksentscheides. Das heißt, wir dürfen entscheiden, ob die schon lange gelebte Praxis, zum Beispiel keine Todesstrafe zu praktizieren, nun auch aus der Verfassung gestrichen wird. Und für alle Kelkheimerinnen und Kelkheimer unter uns, das Wichtigste heute ist doch, zumindest aufgrund der Plakatfülle könnte man den Eindruck gewinnen, was mit diesem ehemaligen Pfarrzentrum in der Feldbergstraße passiert. Wird es abgerissen und werden da soziale Wohnungen hingesetzt oder wird es saniert und wird neuer Standort für das Kelkheimer Stadtmuseum? Das sind gewichtige Fragen, die es heute zu klären und zu entscheiden gibt. Viele Kreuze zu machen. Also wenn ihr schon mal geschaut habt, auch gerade was den Volksentscheid angeht, 15 Fragen oder so, wo man auch alle einzeln ankreuzen kann, nehmt euch Zeit. Wenn nicht an einem solchen Wahlsonntag wie heute, lohnt es sich mal über einen Bibeltext nachzudenken, der das Verhältnis von Christen und der staatlichen Ordnung beleuchtet und thematisiert. Wir finden dazu im Neuen Testament verschiedene Aussagen. Zwei davon haben wir gerade in den Textlesungen schon gehört. Den längsten Text dazu hat mal wieder mein lieber Freund der Paulus geschrieben. Und ich möchte euch diesen Text aus Römer 13, 1-7 vorlesen und damit euch bedenken. Der Christ und die staatliche Ordnung. Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und wer sich gegen ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Wenn du aber Böses tust, fürchte dich, denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Deshalb ist es notwendig, Gehorsam zu leisten, nicht allein aus Furcht vor der Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt, denn in Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA wurde ich von einem lieben Bruder aus der Gemeinde gefragt, ob man als Christ diese Wahl als großen Fehler kritisieren und betrachten darf oder ob man letztlich auch die Präsidentschaft Trumps als eine von Gott eingesetzte staatliche Obrigkeit akzeptieren und anerkennen muss. Und Grundlage für diese Frage war eben dieser Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe. Und diese Frage lässt sich auch wunderbar übertragen auf alle möglichen Regierungen, die in unserer Welt und natürlich auch in unserem Land das Leben regeln, die staatliche Ordnung bilden. In unserem Land kann man das übertragen auf die Bundes- oder eben die Landesregierung. Und damit es spannend bleibt, lasse ich diese beiden Fragen erstmal offen stehen und bin dabei überzeugt, dass jetzt in der Predigt einige Gedanken zum Tragen kommen, die uns helfen, angemessene Antworten auf diese Frage zu finden. Ich möchte gerne drei Gedankengänge entfalten und mit einem ersten beginnen, indem ich mit euch überlege, was es heißt für Paulus, dass die staatlichen Gewalten von Gott eingesetzt sind. Paulus formuliert hier eine Glaubensaussage. Die staatlichen Gewalten sind Gottes Werkzeug dafür, Ordnung zu schaffen und zu bewahren in seiner Schöpfung. Und in dieser Funktion haben die staatlichen Gewalten zwei grundlegende Aufgaben, die Paulus in Vers 4 sehr deutlich hervorhebt. Staatliche Gewalten sollen Gott dienen, indem sie uns Menschen zum Guten verhelfen und zum Guten wirken. Das sollen sie tun, indem sie uns entweder zum Guten auffordern, oder man könnte im Vers 4 es auch so zu übersetzen, dass sie uns tatsächlich zum Guten wirken. Und zweitens sollen staatliche Gewalten Gott dienen, indem sie das Schwert tragen. Und das Schwert zu tragen, das heißt in der antiken Vorstellung, im antiken Sprachgebrauch, die offizielle Berechtigung für die Polizei und für die Gerichtsgewalt zu haben. Also staatliche Gewalt dient Gott darin, dass sie nicht nur das Gute fördern und fordern von uns Menschen, sondern auch das Böse richten und in Schranken weisen. Staatliche Gewalten sind also nicht per se eingesetzt, sondern sie stehen grundsätzlich in einem Verhältnis des Dienstes und der Verantwortung zu Gott. Das gehört zu dieser Glaubensaussage mit dazu. Und diese Glaubensüberzeugung, dass Gott sämtliche Gewalten als Werkzeug zur Verwaltung seiner Schöpfung einsetzt und benutzt, kann daher auch niemals eine Rechtfertigung dafür sein, jegliches Handeln einer staatlichen Gewalt zu rechtfertigen. Denn irdische Gewalten müssen sich immer an dem Anspruch messen lassen, ob sie das Gute fördern und das Böse sanktionieren oder ob sie selbst zum Förderer des Bösen werden. Staatliche Gewalten können ihrem göttlichen Auftrag und Dienst gerecht werden. Sie können aber genauso daran scheitern. Und in der Glaubensüberzeugung, die Paulus hier äußert, dass staatliche Gewalten als Werkzeug eingesetzt und benutzt werden von Gott, ist ein weiterer Aspekt wahrzunehmen, den Paulus nicht explizit ausspricht, aber den er automatisch mitdenkt aufgrund seiner kulturellen Prägung. Gerade im Blick auf die Geschichte des jüdischen Volkes, aus dem Paulus auch stammt, ist ihm sehr bewusst, dass Gott staatliche Gewalten einsetzt, dass er ihnen einen Dienstauftrag gibt und dass Gott es aber auch ist, der staatliche Gewalten an ihrem Erfolg oder Misserfolg misst. Eine staatliche Gewalt muss nicht ein für alle Mal eingesetzt sein für Gott und dann ab diesem Moment frei sein, zu schalten und zu walten, wie sie will. Die Macht aller irdischen Gewalten endet dort, wo Gott sie selbst begrenzt, wo er eine irdische Gewalt abberuft und neu besetzt. Und Paulus kommt hier aus dem Geschichtsdenken, das im Judentum uns immer wieder begegnet, auch in den alttestamentlichen Schriften. Da lesen wir nämlich immer wieder davon, dass Gott es ist, der die jüdischen Könige beruft, aber auch absetzt, wenn sie ihrem Auftrag nicht gerecht werden. Denken wir an die Geschichte von Saul und von David. Aber ebenso auch der Machtaufstieg der großen Fremdvölker und auch deren Niedergang, wie das Volk der Babylonier oder das Volk der Perser, darin wird immer auch Gottes Wirken erkannt, in ihrem Aufgang und in ihrem Niedergang. Wenn Paulus also schreibt, dass die staatlichen Gewalten von Gott eingesetzt sind, dann geht es ihm keinesfalls darum, eine politische Ideologie zu entfalten oder staatliches Handeln vorbehaltlos zu rechtfertigen. Und wenn sich daher zum Beispiel auch als staatliche Gewalt mit einem christlichen Hintergrund auf diesen Bibeltext beruft, um nur seine Macht und seine alleinige Handlungshoheit zu untermauern, der tut diesem Text Gewalt an, wenn er übersieht, dass mit Macht und Handlungshoheit immer ein Auftrag Gottes verbunden ist. Nicht zum eigenen Wohl und zur eigenen Stärkung der Macht zu wirken, sondern zum Wohl der Menschen. Auch wenn gerade dieser Abschnitt aus dem Römerbrief in der Geschichte seiner Auslegung immer wieder auch für die Legitimation von Selbstprofilierung und Unterdrückung verstanden wurde. Wir können da auch in unsere Kirchengeschichte als Christen blicken. Paulus will hier keine weltliche Macht- und Staatstheorie entfalten, sondern es geht ihm letztlich um die Konsequenz der Glaubenserkenntnis, dass Gott alle staatlichen Gewalten eingesetzt hat. Und diese grundsätzliche Konsequenz, das ist der zweite Gedanke, den ich mit euch anhand dieses Predigttextes bedenken möchte. In dem Gedanken des Paulus gesprochen, wenn ich als Christ akzeptiere, dass Gott zur Aufrechterhaltung in seiner Schöpfung staatliche Gewalten einsetzt, dann ist für Paulus die zwingende Konsequenz daraus, dass ich grundsätzlich die staatliche Ordnung, die in meinem Leben die Rahmenbedingungen für das Zusammenleben der Gesellschaft fördert und ordnet, als einen von Gott gegebenen Lebenskontext annehme und anerkenne. Die staatliche Ordnung meines Landes, in dem ich lebe, die ist der von Gott gegebene Lebenskontext in meinem Leben. Und Paulus ermahnt in diesem Abschnitt die Christen in Rom, und diese Ermahnung schallt eben durch bis zu uns heute im 21. Jahrhundert, zu einem angemessenen Verhältnis zu eben jener staatlichen Ordnung, neben mir, die uns als Lebenskontext gegeben ist. Und für Paulus besteht dieser angemessene Umgang, dieses angemessene Verhältnis im Gehorsam und in der Unterordnung gegenüber der staatlichen Gewalt. Und dieser Gedanke der Unterordnung und des Gehorsams gegenüber der staatlichen Gewalt, die begegnet uns nicht nur im Römerbrief. Im Titusbrief heißt es ebenfalls: Erinnere sie daran, den Herrschern und Machthabern unterzuordnen und ihnen zu gehorchen. Im ersten Petrusbrief haben wir das gerade auch gehört, dass die Menschen sich dem Kaiser, den Machthabern unterordnen sollen. Dort wird sogar die Gottesfurcht und die Kaiserfurcht in einem Satz nebeneinander genannt. Und Jesus selbst hat auf die Frage, die ihm gestellt worden ist, ob man dem Kaiser Steuern bezahlen soll, mit dem Hinweis auf das Bild auf der Münze geantwortet: dem Kaiser das zu geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Wenn man unseren Predigttext und auch die anderen beiden Texte, die wir vorhin gehört haben, von Tim und von Lukas, wenn wir die auf uns wirken lassen und auch die Aufforderung zur Unterordnung und zum Gehorsam auf uns wirken lassen, dann fällt auf, dass in allen Texten immer von einem Idealfall einer staatlichen Ordnung ausgegangen wird. Nämlich dem Idealfall, dass die staatliche Ordnung tatsächlich das Gute fördert und das Böse bestraft. Paulus empfand damals das römische Herrschaftssystem insgesamt als ein System, das zum Guten wirkt, das geordnete Lebensbedingungen ermöglicht und in seiner Zeit auch mit der Erfahrung verbunden, dass sie als Christen ihren Glauben auch leben und ausüben können. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da war es für ihn kein Thema, dass Gehorsam und Unterordnung gegenüber dem Staat vielleicht einmal angefochten und herausgefordert sein könnten. Zum Beispiel, weil der Staat gläubige Christen in den Gewissenskonflikt bringt zwischen Glaubensgehorsam und Staatsgehorsam. Bereits eine Generation nach Paulus waren die Christen aber auf einmal damit konfrontiert, dass die römischen Kaiser immer mehr dazu übergingen, sich als Gott wirklich aktiv verehren zu lassen. Und die Christen bekamen das Problem, dass sie nicht wie die Juden eine offiziell anerkannte Religion waren und deswegen auch auf den Kaiserkult verpflichtet wurden. Sie kamen in die Situation, entscheiden zu müssen, ob sie diesem Staatsgehorsam folgen und den Kaiser anbeten oder ob sie im Glaubensgehorsam das erste Gebot befolgen und keine anderen Götter haben neben dem einen Gott. An dieser Stelle müssen wir wahrnehmen, dass der Predigttext tatsächlich nicht alle Fragen beantworten kann und auch nicht will, die sich uns Christen heute stellen, die sich auch den Christen damals gestellt haben, in etwas späterer Zeit. Wenn man etwas in die frühchristliche Entwicklung schaut, auch in das, was dann bei den Kirchenvätern zu finden ist an Glaubenslehre, dann merkt man, dass auf einmal auch andere Texte Bedeutung gewannen. Zum Beispiel die Erzählung von Jesus und die Aussage, dem Kaiser das zu geben, was dem Kaiser gehört, aber Gott, was Gott gehört. Oder in Apostelgeschichte 5,29 wird von einer Begebenheit berichtet, in der Petrus und die übrigen Jünger das Evangelium verkündigen in Jerusalem, obwohl es ihnen vom jüdischen Hohen Rat verboten wurde. Und als sie festgenommen werden und angeklagt werden, ist ihre Antwort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Für die Christen in der zweiten, dritten, vierten Generation unter den römischen Kaisern war das damals Prinzip der Ausweg oder die Überlegung, dass Glaubensgehorsam oder die Priorisierung von Glaubensgehorsam nicht zwingend gegen Staatsgehorsam widerspricht. Und von unserem heutigen Standpunkt, von unseren heutigen Erfahrungen und auch geschichtlichen Erfahrungen betrachtet, könnte man die Frage aufrufen, ob es nicht sein kann, dass Gott für das Absetzen einer weltlichen Macht, die nicht mehr zum Guten für die Menschen wirkt, auch auf Menschen als Werkzeug zurückruft, die sein Rufen hören, die seinen Willen erkennen. Das ist eine Frage, die im Blick auf das Dritte Reich immer wieder gestellt wird, auf den Widerstand, den Christen auch geleistet haben. Zum Teil auch aktiven, sehr aktiven Widerstand. Im Blick auf Paulus lässt sich hier einfach nur feststellen, dass Paulus diese Option zu seiner Zeit und diese Möglichkeit, dass Christen auch Einfluss haben könnten gegenüber dem Staat, nicht gesehen haben oder er es nicht gesehen hat. Und für uns heute braucht es tatsächlich an dieser Stelle einen größeren und intensiveren Blick und mehr Zeit, um auf die Heilige Schrift zu achten, auf die verschiedenen Texte und auf dieser Grundlage dann auch diese Frage zu beantworten. Wie ist es heute in unserer heutigen Welt und unserer heutigen Zeit? Und dennoch stecken in unserem Predigttext einige Hinweise darauf, was Paulus konkret unter Unterordnung und Gehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt versteht und die auch für uns als Christen heute hilfreich und weiterführend sein können. Der erste Hinweis, der steckt bereits in dem griechischen Begriff, den Paulus für sich unterordnen, für Gehorsam sein benutzt. Der Begriff Hypotasso, der kommt im Neuen Testament an verschiedenen Stellen vor, und zwar immer, wo es um das Verhältnis in Beziehungen geht. Zum Beispiel, dass sich Christen einander unterordnen sollen. Frauen, den Männern, Sklaven, ihren Herren. In diesen Texten geht es tatsächlich immer um Hierarchie und Gefälle, aber es geht vor allem um Beziehung. Und in einer Beziehung, selbst in einer hierarchisch bestimmten Beziehung, braucht es immer eine authentische und auch eine offene Kommunikation. Ich kann zum Beispiel mit meinem Bürgermeister verschiedener Meinung sein darüber, ob es sinnvoll ist, Bäume an dem Zebrastreifen vor meinem Haus zu fällen. Ich kann diese Verschiedenheit, diesen Punkt auch äußern. Ich kann ihm das spiegeln. Aber damit hinterfrage ich schließlich noch nicht seine Autorität als Bürgermeister oder strebe gar selbst nach diesem weltlichen Amt. Ich kann auch mit politischen Entscheidungen der Landes- oder Bundesregierung nicht einverstanden sein und kann das auch kundtun. Schließlich hinterfrage ich damit noch nicht allein die Legitimität jeglicher Regierung oder möchte gar selbst an die Regierungsmacht kommen. Widerspruch ist nicht Widerstand, auch nicht im Denken des Paulus. Dort, wo Widerspruch mit Widerstand verwechselt oder auch gleichgesetzt wird, da steht eine staatliche Gewalt mindestens an der Schwelle, wo Erhalt und Sicherung der eigenen Macht Vorrang hat vor dem Guten für die Menschen. Ein zweiter Hinweis versteckt sich in zwei Aussagen von Paulus, die in Vers 3 und Vers 7 zu finden sind. Paulus spricht davon, dass man das Gute tun soll und so die Anerkennung der staatlichen Gewalt erlangt. Hinter dieser Formulierung steckt eine Besonderheit des römischen Gesellschaftssystems. Tatsächlich war der römische Staat bemüht oder bestrebt, die Einwohner dazu zu motivieren, Gutes zu tun und sich zum Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Die römischen Statthalter, die belohnten positives Engagement, indem sie entsprechende Bürger dem Kaiser meldeten, also in positiver Weise, und der Kaiser ihnen dafür einen Lobbrief ausstellte. Und diese Briefe wurden dann öffentlich vorgelesen, um diese Menschen, die sich zum Wohl der Gemeinschaft einbrachten, damit zu ehren. Dieses Ereignis nannte man Laudatio, also ein Begriff, der uns heute noch bekannt ist, mindestens von den Oscars oder von anderen Veranstaltungen. Er geht auf diese römische Praxis zurück. Und in Vers 3 mahnt Paulus dazu, selbst positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken und damit in positiver Weise aufzufallen und vielleicht auch Anerkennung zu erhalten. In Vers 7 dreht Paulus das ein bisschen um. Er ermahnt dazu, allen, die es verdienen, Ehre und Ruhm zukommen zu lassen. Das heißt, hier steckt die Aufforderung dahinter, den Menschen, die positiv gewürdigt werden für ihr Engagement, auch zu ehren und die Anerkennung, die sie verdienen, ihnen auch zukommen zu lassen. Unterordnung und Gehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt, die besteht für Paulus am Beispiel der Laudatio darin, sich als Christ aktiv an den gesellschaftlichen Konventionen zu beteiligen. Unterordnung und Gehorsam gegenüber der Gewalt drücken sich in der aktiven Beteiligung und Gestaltung der gesellschaftlichen Konvention aus. Und von diesem Gedanken her lässt sich fragen, was es für uns als Christen heute in einem westlich-europäisch-demokratisch regierten Land bedeutet, sich der staatlichen Gewalt, die unseren Lebenskontext bildet, unterzuordnen und ihr zu gehorchen. Und das soll der dritte Gedankenkreis sein, mit dem ich, den ich mit euch bedenken möchte. Sich als Christ unserer westlich-demokratisch gewählten staatlichen Gewalt unterzuordnen, bedeutet, den Vertretern unserer Staatsgewalten mit Respekt und Anerkennung zu begegnen. Und dazu gehören die gewählten Politiker unserer Parlamente auf Bundes- oder Landesebene, auf kommunaler Ebene. Dazu gehören auch die gewählten Regierungen mit ihren Führungspersonen, der Bundeskanzlerin, dem Ministerpräsidenten, der Landtage, dem Landrat, dem Bürgermeister. Dazu gehören auch die Vertreter der Behörden, zum Beispiel die Richterinnen und Richter an den Gerichten. Auch hier gilt, dass Respekt und Anerkennung nicht gleichbedeutend ist damit, nie eine andere Meinung haben zu dürfen oder Widerspruch zu äußern. Aber Respekt und Anerkennung bedeutet, dass ich das Mandat, den Auftrag, die Entscheidungshoheit, die diesen Menschen anvertraut wurde, grundsätzlich akzeptiere und respektiere. Und eine besondere Form oder eine besonders wirksame Form solchen Respekts und solcher Anerkennung ist, dass ich diese Menschen in ihren Mandats- und Amtsfunktionen im Gebet vor Gott bringe. Wenn ich ihr tägliches Ringen darum, zum Guten der Menschen zu wirken, Gott hinhalte und ihn darum bitte, dass er all diesen Verantwortlichen immer wieder Weisheit und Kraft schenken möge, das Gute für die Menschen zu erkennen und zu wirken. Sich als Christ unserer westlich-demokratisch gewählten staatlichen Gewalt unterzuordnen, bedeutet aber auch, sich aktiv am demokratischen System zu beteiligen und es zu gestalten. Aus unserem Predigttext heraus beginnt in uns die Aufforderung des Paulus, nicht den Staat sein zu lassen, sondern den Versuch der staatlichen Gewalt, Gutes zu fördern, aktiv zu unterstützen. Und was für ein Privileg haben wir in diesem Land, dass wir durch freie Wahlen mitbestimmen dürfen, wer in den Parlamenten unserer Städte, unserer Kreise, in den Landtagen, dem Bundestag sitzt und Politik gestaltet. Die meisten unter uns sind eben nicht nur Christen und Christinnen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Demokratie will den Willen des Volkes abbilden und Demokratie lebt davon, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an Wahlen beteiligen. Und sich als Christ unserer westlich-demokratischen gewählten staatlichen Gewalt unterzuordnen, aktiv unterzuordnen, bedeutet für mich daher auch wählen zu gehen. Was für ein Privileg haben wir in diesem Land, dass es Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten bietet, konkrete Themen mitzuentscheiden, in Form von Volks- oder Bürgerentscheiden. Und was für ein Privileg haben wir in diesem Land, dass es das gesetzlich verankerte Recht gibt, seine Meinung frei zu äußern, selbst wenn es der Regierungsmeinung entgegensteht. Das gibt uns als Bürgerinnen und Bürger, als Christinnen und Christen die Möglichkeit, Widerspruch zu äußern, wenn wir den Eindruck haben, dass politische Positionen oder Entscheidungen nicht zum Wohle der Menschen führen. Und es gibt uns immer wieder die Möglichkeit, christliche Grundüberzeugungen in die politischen Gespräche und Diskussionen hineinzutragen. So glauben wir daran, dass Gott jeden Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Wir vertreten die Auffassung, dass jeder Mensch als Gottes Geschöpf eine unveräußerliche Würde besitzt. Eine unveräußerliche Würde, die es zu achten und zu schützen gilt. Und wenn nicht wir als Christen, wer dann, könnte in allen politischen Diskussionen und Kämpfen die Stimme sein, die daran erinnert, dass jeder Mensch ein von Gott geliebtes Geschöpf ist und es verdient, als Mensch, als Individuum gesehen und betrachtet zu werden. Wenn nicht wir, wer dann könnte sich stark machen gegen die immer hitziger werdende pauschale Verurteilung und Diskriminierung von verschiedenen Menschengruppen? Die Flüchtlinge, die Rentner, die Rechten, die Hartz-IV-Empfänger, die Abtreibungsgegner, die Muslime, die Rechtspopulisten, die Pegida-Demonstranten. Wenn nicht wir als Christen, wer dann könnte dazu aufrufen, nicht den einfachen Weg von Pauschalurteilen zu gehen, sondern den einzelnen Menschen anzuschauen, seine Beweggründe, seine Ängste und Sorgen, den einzelnen Menschen zu sehen unter den vielen Geflüchteten, den einzelnen Menschen unter den vielen Demonstranten, auch auf rechtspopulistischen Veranstaltungen. Das wichtigste Gebot hat Jesus zusammengefasst in den wenigen Worten: Liebe Gott von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn nicht wir als Christen, wer dann könnte in den politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen den Anspruch einbringen, dass staatliche Gewalt das Wohl aller Menschen im Blick behalten muss? Wenn nicht wir als Christen, wer dann könnte vorleben, was es heißt, die Interessen und Bedürfnisse des anderen als gleichberechtigt anzusehen oder sogar über die eigenen Interessen und Bedürfnisse, über die eigenen Erkenntnisse zu setzen? Wenn nicht wir als Christen, wer dann könnte die staatliche Gewalt dazu auffordern und zu ermutigen, die unveräußerliche Würde dieses einzelnen Menschen anzuerkennen, das Recht auf Selbstbestimmung zu fördern und Rahmenbedingungen zu schaffen und zu halten, in denen zum Beispiel auch anderer Glaube, andere Religionen friedlich praktiziert und gelebt werden können, solange es dem Guten der Menschen dient. Auch wenn wir als Christen auf die Ewigkeit hinleben, wenn wir das Reich Gottes bauen wollen, wenn wir unser Herz an die Ewigkeit gewöhnen müssen, wie wir es vor 2 Wochen im Gottesdienst als Thema hatten, wir leben als Christen mitten in dieser Welt. Wir leben in Gottes Schöpfung. Wir leben in dieser Schöpfung, die durch staatliche Gewalten geordnet werden soll und geordnet wird. Wir wissen darum aus unserer eigenen Vergangenheit als deutsches Volk. Wir wissen aber auch im Blick auf die Situation, die Entwicklung in der Welt, dass staatliche Gewalten immer wieder auch Chaos anrichten können, dass sie inmitten der Schöpfung Gottes scheitern können an ihrem Auftrag, Gottes für das Gute zu sorgen. Aber solange wir hier erleben dürfen, dass die staatliche Gewalt, die unser Lebensumfeld gestaltet und verwaltet, sich bemüht, zum Guten der Menschen zu wirken, solange ist es an uns, der Aufforderung Paulus zu folgen, die staatliche Gewalt anzuerkennen, zu respektieren und sie aktiv zu unterstützen und zu fördern in ihren Versuchen, das Gute für die Menschen zu wirken. Heute ist Wahlsonntag. Es sind viele Entscheidungen zu treffen, es sind viele Kreuzchen zu machen. Paulus schreibt: Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Beteiligt euch aktiv an der euch gegebenen Gesellschaftsform. Darin zeigt sich Gehorsam und Unterordnung gegenüber der staatlichen Gewalt. Wir leben in einer Demokratie. Gott sei Dank. Lasst uns daher heute Demokratie leben und fördern. Amen.